Vater Tom, bist du bereit für die nerdige Sonntagspredigt am Fuße des Mount Geek?
Alter, hast du Lack gesoffen?
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast. Mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Guten Morgen, Sonnenschein. Am Sonntag um 9:15.
Menschen, die frühmorgens gut drauf sind, sind eindeutig mit dem Teufel im Bunde.
Und ich habe meinen Liter Kaffee noch nicht mal ausgetrunken. Das wird eine Spaßfolge.
Weißt du, ich bin ja jemand, ich mag es an sich nicht, nach dem Aufstehen angesprochen zu werden. So die ersten 16 Stunden möchte ich meine Ruhe haben, danach.
Und dann geht's. Hast du dir gedacht, machst einen Podcast.
Ja, aber da habe ich ja nicht damit gerechnet, dass du gut drauf bist.
Ach so, wollen wir mal so einen richtig schlecht gelaunten Podcast machen?
Ja, also nur über Elon sprechen.
Meine Elon-Nachricht des Tages ist, ich habe gar keine, ich wollte einfach nur den Knopf drücken.
Echt? Ich habe tatsächlich eine.
Aber warte noch, willst du jetzt damit loslegen? Wir haben uns noch gar nicht richtig begrüßt und haben so einen Plan für die Folge ausgebreitet, den wir eh nicht einhalten und so. Weißt du, so, das ist doch unser Ritual eigentlich.
Ja, also wir haben ja schon, also für diejenigen unter unserer Hörerschaft, die jetzt schon sehnsüchtig auf Napoleon Dynamite warten, einer unserer Zuhörer hat angeboten, für jede Folge, die wir Napoleon Dynamite nicht bringen, also die wir weiter edgen, zahlt er einen Euro. Insofern sollten wir es jetzt tatsächlich nicht schaffen, Napoleon Dynamite diese Folge unterzubringen. Benny, du bist schuld.
Das wäre aber gar nicht so schlecht, weil ich brauche dann 2200 Folgen, um die ohne dass ich dir was abgebe natürlich, um die Xbox Series X wieder reinzukriegen.
Hast du 2200 Euro gezahlt?
Nee, aber wir haben ja das sind Wochen. Also einmal pro Woche würde ich 1 Euro verdienen. Ja, und das habe ich mal 4 gerechnet.
Wieso mal 4?
Na, 4 Wochen hat der Monat.
Warte mal, ich muss auch von vorne reden. Du hast gerade gesagt, dann brauchst du 2200 Folgen. Das würde bedeuten, bei 1 Euro pro Folge.
Ah, nee, 549. Die ist nämlich im Preis gestiegen, du Ratte. Du hast mir letzte Folge ja diese Xbox so gut geredet.
Wie das war das die Gegenteil von Series S, von der ich gesprochen
habe. Ja, die kann halt gar nichts. Ne? Da kann ich auch auf meinem Taschenrechner versuchen, irgendein Spiel zu spielen. Tatsächlich habe ich mich dann so ein bisschen reingelesen, wie das so ein echter Nerd macht und bin sofort in Love gewesen mit der Series X. Hab meinen Sohn eingepackt und da im Vorwand, wir kaufen was ganz Tolles.
Ich wollte gerade sagen, das war ja unheimlich witzig, wie das Ganze ich bekomme eine Nachricht hier so, schickt mir da zuerst einen Link von wegen Baldur's Gate, wird bald Crossplay bekommen.
Das ist doch Hammer.
Ja, ist es absolut. Dann meine ich noch, das wird aber noch ein bisschen dauern und die Series X ist auch vergleichsweise kompakt. Aber das wäre eine Geldfrage. Ja eine Stunde später, so, mein Sohn und ich sind auf dem Weg zum Mediamarkt, Xbox abholen. War keine große Frage.
Ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Der spielt ja wie
der hat und der hat es erlaubt, weil der ist ja quasi der Chef im Haus.
Ja, ist er wirklich, ne, Boss Baby. Aber er spielt immer dieses Vogelspiel auf der Playstation mit dem Headset, mit dem VR-Headset. In Frankreich, in Paris. Eagle VR, glaube ich, kann sein. Kleines französisches Unternehmen, super
Spiel. Absolut schönes und süßes Spiel.
Keine Handlung, fliegst halt durch, ist aber cool. Immersion, du hast so Fluggeräusche, VR-mäßig, macht Spaß. Das gibt's ja auf der Xbox nicht. Aus irgendeinem Grund haben die ja gar keine VR-Section. Und also musste ich mit meinem Sohn drüber sprechen, dass er dieses Vogelspiel wahrscheinlich erstmal nicht mehr spielen können wird, weil mein Plan, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, war ja nicht beides haben. Also die Xbox, die konnten wir jetzt auch nur so spontan kaufen, weil ich immer noch davon ausgehe, dass ich meine PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte und noch einer 8 Terabyte Festplatte, dem VR-Headset, einem 7.1 Surround-Headset von Sony etc. so als Bundle gut verkauft kriege, dass dann die Xbox Series X zumindest nicht mehr 550 gekostet hat, sondern mich vielleicht 250, wenn es gut läuft.
Kleinanzeigen-Link findet ihr übrigens dann auch in unseren Shownotes.
Oh, das ist eine gute Idee. So, und er stimmte dann aber zu, weil ich gesagt habe, da gibt's aber andere tolle Spiele. Und dann sind wir los, haben das Ding abgeholt und das ist echt toll, Tom, hast du nicht untertrieben. Das ist richtig kompakt. da wo früher die PlayStation quer lag und viel Platz wegnahm in unserem Schrank, steht jetzt ein, so wie so ein Monolith aus so einem Science-Fiction-Film, weißt du, wie aus Stanley Kubricks 2001 oder so, steht jetzt dieser schwarze Klotz und der gibt aber kein Geräusch von sich. Da bin ich total baff. Selbst unter Volllast, also wenn ich Call of Duty spiele oder Starfield, kommen wir sicherlich gleich zu, könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber sprechen werden. Der Kainbox, die lüftet überhaupt nicht. Oder sie lüftet lautlos.
Hast du mitbekommen, dass Snoop Dogg ist ja auch großer Gamer und hat ja auch seinen eigenen Twitch-Stream und so weiter und ist riesen Xbox-Fan und macht, ich glaube, ist sogar irgendwie hier Xbox-Ambassador oder
das
so.
Hätte ich ja nie gedacht, dass ich mal Xbox habe.
Und hat, als die Series S/Series X an den Markt ging, zusätzlich zu seiner normalen Series X, die er von Microsoft bekommen hat, auch tatsächlich einen Mini-Fridge im Style von...
Habe ich gesehen im Internet.
Das war großartig.
Also den Mini-Fridge habe ich gesehen, den kannst du bei Amazon kaufen tatsächlich. Er sieht exakt so aus und dann passen halt so Red Bull-Dosen rein oder so.
Ja. Nee, also ich finde...
Du hast
vor
gar
allem
keine
natürlich,
Konsole, oder?
Ich habe eine PS4, die aber
Warum
bei mir rumsteht. Und
aber die benutzt du nicht.
Naja, ich habe sie zuletzt benutzt für God of War Ragnarok.
Weil, also ich war ja auch immer eigentlich, ich hatte ganz früher mal so eine Xbox und zwar noch vor der 360, also die Ur-Xbox, wenn du so willst.
Die hatte ich auch lange Zeit.
Die war, da haben mir die Controller irgendwie nicht gefallen und die war irgendwie, ich habe die sogar modden lassen, dass sie eine Festplatte hat, dass man die Spiele irgendwie runterladen, wie auch immer, ne, so ewig her.
Jo.
Und irgendwie hat die mich nie richtig begeistert und seit den Jahren war ich immer PlayStation-Fan, also PS3, PS4, PS4 Pro, das war so meine Genese. Bei der PS5 habe ich immer so ein bisschen gezuckt, da war sie nicht lieferbar lange Zeit, als ich sie wollte und dann wollte ich sie nicht mehr und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich so begeistert von der Xbox sein würde.
Also ich muss sagen, ich finde zum einen, dass, also der Hauptgrund, warum ich mir eine PS3 und dann PS4 geholt habe, war, dass halt viele in meinem Bekanntenkreis und auch Arbeitsumfeld, dass ich damals eine PlayStation geholt habe. Ich war eigentlich eher immer auf der Xbox-Seite, weil ich mir hat halt die klassische erste Xbox, die ich hatte, auch schon gut gefallen. Die 360 habe ich dann halt auslassen, weil ich mir eine PS3 geholt habe. Ich persönlich finde, der Original Xbox-Controller von Jahre Schnee war fürchterlich.
Ja.
Inzwischen bin ich allerdings der Meinung, dass der jetzige Xbox-Controller, vor allem Xbox Elite-Controller, weit besser in der Hand liegt als die PlayStation-Controller, wobei ich den PlayStation 5-Controller noch nicht probiert habe.
Den habe ich auch nicht probiert, also das ist auch ein bisschen unfairer Vergleich. Ne? Ich vergleiche jetzt eine etwas ältere Konsole oder deren Controller mit einem ganz neuen Ding, aber ich muss sagen, der Xbox X, oder ist ja wahrscheinlich derselbe wie bei der S, wie auch immer, der Controller, der liegt super in der Hand. Die Analogsticks sind butterweich, also du kannst super dosieren, die Geschwindigkeit. Das war bei der PlayStation auch schon gut, aber ich finde, da funktioniert es sogar noch besser. Mhm.
Und das ist jetzt aber nur der Standard-Xbox-Controller, den du da dabei hast. Es gibt noch den Xbox Elite-Controller, die kosten zwar tatsächlich wirklich Asche.
Ja, warte, da komme ich gleich zu. Ich habe noch so viel mehr Geld ausgegeben, als ich hätte sollen.
Ich glaube, ich habe 120 Euro für meinen gezahlt. Aber, Dude, der liegt so gut in der Hand. Seit ich den, also ich will keinen anderen Controller mehr
verwenden.
Machst
du nachts Löffelchen liegen mit deinem Xbox-Controller?
Ja, er ist das große Löffelchen.
Also pass auf, was ich auch gut finde, ich weiß nicht, ob der andere das hat, aber der beiliegt, der Xbox, kommt mit ganz normalen Batterien daher. Das habe ich erst gedacht, so, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Dann ist mir aber irgendwie klar geworden, eigentlich finde ich das cooler und ich habe das schon mal erzählt, in einem Haushalt mit Kind hast du ja massenweise Batterien vorrätig. Und wenn du dann zockst und der Controller auf einmal anfängt anzuzeigen, oh, ich bin gleich leer, dann hätte ich ihn in einer alten Welt anschließen müssen an ein USB-Kabel und laden. Hätte dann, wenn ich einen zweiten Controller hätte, in Klammern habe ich noch nicht, den zweiten Controller weiter benutzt, in der Zeit der andere lädt, in der Hoffnung, dass ich damals den angeschlossen habe, dass er jetzt voll ist. Kannst du mir folgen, ne? Wenn aber beide leer sind, ist Game Over oder du sitzt halt einen Meter vor der Xbox am Kabel. und jetzt kannst du einfach Batterien wechseln. Das finde ich halt cool. Also erst dachte ich so, und dann habe ich verstanden, nee, es ist eigentlich viel cooler so.
Persönlich, also der Elite hat das nicht, der hat einen eingebauten Akku, der hält aber lang, also richtig lang. Also
okay.
Ich habe bis jetzt, seit ich ihn habe,
Aber er ist halt immer im falschen Moment leer, weil man ja nicht permanent auf die Akkuanzeige schaut, also ich zumindest.
Gut, verstehe ich schon, aber es ist, ja, man hat
und in meinem Fall ist ja nicht so, dass meine persönliche Spielerfahrung dann getrübt ist. In meinem Fall bedeutet das, wenn der Akku des Controllers auf einmal leer ist, unglaubliches Gebrüll, Schlichtungsversuche und viele Süßigkeiten, die ich im Mund eines Fünfjährigen stopfen muss.
Gut, oder alternativ das Kabel anstecken und dem Fünfjährigen sagen, du darfst jetzt ausnahmsweise etwas näher am Fernseher sitzen.
Ja genau, dann sitzt der an einem Wall-Mounted, weiß ich nicht, wie groß unser Fernseher ist, der kriegt, der fallen ihm ja die Augen aus dem Kopf. Das ist auf jeden Fall das. Die Xbox haben wir gekauft, ich fand sie toll, ich finde die Menüs toll, ich finde die...
Das ist
die
nämlich das, worauf ich auch hinaus wollte, ja? Was mich damals geärgert hat, weil ich an sich, besonders was die Online-Experience angeht, fand ich immer schon, hat die Xbox das weit bessere Environment. Du hast allein zum Beispiel die Tatsache, dass du... dass es ewig lang gedauert hat, bis man bei den Sony, also bei hier PlayStation Online Gedöns, Gruppen bilden konnte, dass man sich über, dass man in unterschiedlichen Spielen trotzdem in der gleichen Gruppe sein konnte, um im gleichen Voice-Chat zu sein und mit Freunden zu plaudern und so weiter und so fort. Das hat ewig lang gedauert. Bei Microsoft ging das quasi sofort. Und
es
das
wirkt
war
viel übersichtlicher auch und wie heißt das, intuitiver, die Menüführung und so. Die haben das Menü ja auch vor kurzem erst geupdatet auf Userwunsch tatsächlich. Das heißt, du hast jetzt, ich habe es ja vorher nicht gesehen, ich habe es nur im Nachhinein gelesen, du hast jetzt 9 Kacheln von Spielen, die du zuletzt gespielt hast und nicht mehr nur 5. Und es gibt oben auch direkt so eine Hotbar, wo du sofort auch auf deine gesamte Game Library zugreifen kannst und auch auf deinen Game Pass und so weiter. Das ist wohl neu. Sieht super aus. Und was ich auch irre finde, weil wir ja so hin und her wechseln bei uns zu Hause, was die Spiele angeht, ist dieser Modus, wo das sofort wieder ins Spiel einsteigt. Also angenommen, ich spiele Call of Duty. Mein Sohn kommt nach Hause, kann ich nicht mehr spielen, wechsel auf Madden. Mein Sohn will sein Eisenbahnspiel spielen, geht dann irgendwann in den Garten und angenommen, ich hätte noch Zeit und würde dann wieder Call of Duty spielen wollen, dann müsste ich nicht jedes Mal Spiel laden, sondern das parkt das in so einem Passivmodus im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Spielen, ob das wirklich 3 sind oder 2, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wenn du dann wechselst, springst du quasi sofort wieder an die Stelle, wo du warst.
Der einzige Nachteil ist natürlich, dass wenn du aus dem Spiel rauswechselst, ist dann halt blöd für all deine Multiplayer-Mitspieler, weil die müssen jetzt halt alle warten, bis du wieder da bist.
Ja gut, aber
hören also die Jobber die Musik.
Kennt, wer mich kennt und damit mit mir spielt, der ist das gewohnt. Ich komme gleich wieder, bub. Aber das ist toll, was ich auch cool fand, und dann können wir langsam so die Kurve kriegen von diesem Xbox-Hype, aber ich bin wirklich begeistert, ist auch, dass du deine ganzen Services linken kannst, also Discord und so ist klar, ich glaube, das gibt bei PlayStation tatsächlich auch.
Inzwischen,
aber
auch, ja.
Aber Steam auch, also ich habe alle meine Steam-Freunde, die auch einen Xbox-Account haben, sind jetzt auch meine Xbox-Freunde mit einem Klick, zum Beispiel.
Ja, und was ich halt besonders toll finde, ist und bleibt der Xbox Game Pass Unlimited.
Das ja, und Ding den habe halt ich natürlich auch sofort gebucht. Den gibt's bei PlayStation ja auch in 3 Varianten. In der Premium-Version kostet er sogar 16 €, glaube ich, im Monat. Die einfache Version ist ja verpflichtend für Online-Spiel. Ich finde nur den Katalog, auf den du dann zugreifen kannst. Das ist ja quasi bei beiden Anbietern sowas wie Netflix für Spiele, ne, wenn du so willst. Und
ja,
ich finde den Katalog tatsächlich, also der Xbox-Katalog ist nicht zu vergleichen mit dem von PlayStation. Allein durch das Starfield, das Megaspiel, was auch den Anlass gegeben hat, dass ich mir überhaupt die Xbox gekauft habe, exklusiv für die Xbox, in diesem Katalog enthalten ist. Da
das
dachte
ist
mir, okay,
halt generell, das ist generell etwas, dass diese ganzen Day-One-Releases, also Plattform-Exklusivtitel, sind automatisch mit Day-One im Game Pass verfügbar.
Ja,
und da muss ich halt sagen, braucht man nicht.
Naja, eben, wenn du jetzt überlegst, was so ein Spiel kostet, 70, 80 Euro, je nach Version, dann
da hast
du
quasi
ein halbes
Monate
Jahr den Game Pass, oder genau, ja, hast du den schon mal drin, hast noch ganz viele andere Spiele, also DayZ habe ich über den Game Pass gezogen, also ganz viele Spiele, die ich
eine
Angst
4K-Version
hatte
von GTA.
Ja, ganz viele Spiele, die ich hätte kaufen müssen, weil ich sie dann doch ab und zu gerne spiele, musste ich mir jetzt nicht unbedingt neu kaufen, oder musste ich mir nicht neu kaufen, weil sie am Game Pass mit dabei sind. Das war für mich das absolute Killer-Argument. Ein paar Spiele musste ich mir kaufen. Madden 24 ist nicht im Game Pass. Jetzt ist so eine Kohlefrage. Theoretisch würde ich mir gerne Red Dead Redemption 2 kaufen, weil das würde ich schon gerne in 4K nochmal spielen. Ist nicht im Game Pass. Also es gibt so The Witcher 3. Das habe ich ja gerade auf der PS4 wieder angefangen, während ich auf Baldur's Gate wartete. Ist leider auch nicht im Game Pass. Also es gibt so ein paar Spiele, die würde ich mir schon dann gerne dazu kaufen. Aber auch der Flight Simulator von Microsoft, ne? Entschuldigung. Ich habe den gestern mal angemacht. Ich habe früher immer gerne Flight Simulator gespielt. Ey, die Grafik, der zieht Original-Satellitendaten live aus dem Netz beim
Spielen. Ja, auch die Wetterdaten und ähnliches.
Und ey, das ist super. Der Regen über New Jersey, während ich mit meinem Sohn mit so einer kleinen Cessna über New York geflogen bin, über Manhattan. Das ist halt nicht Regen wie in einem Computerspiel. Das ist Regen, wie er wirklich aussieht. Einfach so ein grauer Schleier, wo du dich fragst, was das ist. Das ist einfach eine Regenfront in, keine Ahnung, 10 Kilometern Entfernung. Also irre, die Grafik ist
genau,
der Hammer.
Und genau deswegen, jetzt überlegen, weil du hast momentan so viele Spiele und jetzt kommt dann bald Baldur's Gate 3 für die Xbox
bis November,
auch raus.
Bis November, ja.
Also ist es dann wirklich wert, dass du dir jetzt Red Dead und Witcher holst, die du beide schon gespielt hast, wenn du so eine große Library
hast? Ich habe sie nie durchgespielt. Red Dead habe ich auch. Ja,
dann würdest du doch sowieso wieder nicht, so erratisch wie du bist.
Ja. Diablo 4 zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Aber das will ich auch noch kaufen, ehrlicherweise, weil das ist auch nicht im Game Pass. Aber das sind so Spiele, das sind so Meilenstein-Spiele, die habe ich halt gerne. Genauso wie ich mir bei Apple TV manche Filme kaufe, auch wenn ich sie gar nicht so zwingend unbedingt nochmal bald gucke. Goonies, Breakfast Club,
ja,
weißt du, solche American Graffiti, die habe ich halt einfach, weil wenn ich sie gucke, das ist wie ein guter Wein im Regal.
Der Unterschied ist, das ist ein Time-Investment von dann einer Stunde, eineinhalb Stunden, ne? Während wenn ich mir ein Red Dead Redemption 2 kaufe, um es nochmal zu spielen, dann ist das realistisch betrachtet ein Time-Investment von 40 bis 50 Stunden.
Ja, aber ich hab's halt nie.
Und du weißt, diese 40 bis... Ja, aber du weißt auch, du wirst's nie durchspielen, weil du diese Zeit nicht hast.
Aber
du möchtest,
vielleicht.
Aber du hast nicht. Ja, ich weiß, dass irgendwann vielleicht erklärt auch meine Steam Library und meinen Pile of Shame mit über 500 Spielen.
Ja, aber so wird's bei mir doch auch laufen, weißt du doch.
Ja,
genau.
Eben.
Also meine Rente ist noch genau, 7.300 Tage entfernt ungefähr.
Ja, das meinst du. Das Problem ist, du weißt, das Rentenantrittsalter wird weiter erhöht werden. Unsere Generation arbeitet so lange, bis wir tot sind, dann werden wir eingeäschert und arbeiten in der Eieruhr weiter.
Leider habe ich keinen Tusch, den würdest du jetzt bekommen an dieser Stelle, der war schön.
Also bei uns zum Beispiel in Österreich läuft jetzt gerade eine Kampagne, da soll es Pensionisten erleichtert werden, in der Rente Geld dazu zu verdienen. Weil nicht, dass wir etwa dafür sorgen, dass genug Arbeitskräfte da sind, nein. Wir sorgen lieber dafür, dass die Leute, die zu wenig Rente bekommen, um sich ein Existieren leisten zu können, sollen jetzt aus der Rente zurückkommen und sollen in der Rente nebenbei noch arbeiten gehen, um sich was dazu zu verdienen.
Und wie machen die das, indem die Mülleimer mit den Pfandflaschen barrierefrei aufgestellt werden?
Nö, da wird dann halt so überlegt, dass zum Beispiel die in der Pflege arbeiten oder in Restaurants oder ja, das Problem ist ja, es wird mit jedem voranschreitenden Alter.
Ja, aber man kann ja, also man kann es übertrieben, aber wenn man die Möglichkeiten hat, kann man ja auch selber irgendwann den Stecker ziehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich durch harte, ehrliche Arbeit ein bisschen einen Puffer
anbaue. Du arbeitest
in
der Medienbranche. Harte,
okay,
ehrliche
Maul.
Arbeit.
Also die Xbox ist toll. Ich muss kurz dazu sagen, versteckte Kosten gibt es trotzdem. Weil natürlich war der Terabyte-Speicher relativ schnell voll bei mir. Weil es mussten ja verschiedene Spiele runtergeladen. Skyrim war im Pass enthalten, musste ich runterladen. Vielleicht spiele ich es ja nochmal, ne?
Ja, genau. Daran ist die böse Xbox schuld, dass
wobei,
du ein großes Spiel runterlädst.
Aber es gab einige Spiele mit 100 plus Gigabyte. Auf jeden Fall, der interne Speicher war relativ schnell voll, also musste ich mir für 140 Euro nochmal einen NVMe 1 Terabyte Stick bestellen, der jetzt hinten drin steckt. Dann habe ich gemerkt, dass die Xbox ja gar keinerlei Headset dabei hat und mein Bose Bluetooth-Headset nicht funktioniert, weil Microsoft so ein proprietäres System benutzt für eine eigene Headset-Welt, natürlich.
Das finde ich tatsächlich interessant. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Ding normal Bluetooth kann.
Nee, das ist wie bei PlayStation aber auch. Da funktioniert es auch nicht. Da musst du, die Headsets haben entweder einen Dongle oder du bezahlst ein teures Sony-eigenes Headset, was dann auf einer anderen Ebene spricht. Also musste ich mir für 99 Euro nochmal so ein Xbox-Mikrofon-Headset Wireless kaufen, damit ich in DayZ, das habe ich nämlich auch gespielt in 4K mit 60 Frames, mega. Sieht viel besser aus als auf dem PC, also zumindest auf einem PC, den ich mir damals hätte leisten können. Bin durch die Gegend gerannt, kein Ruckeln, mega tolle Grafik, obwohl DayZ ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und auf jeden Fall wurde ich dann von so Typen wie immer angequatscht, konnte aber nicht antworten, weil ich keine Möglichkeit hatte. Und dann haben die gedacht, ich bin irgendwie bescheuert. Und dann hat der eine sich umgedreht. Es war in der Holzhütte, haben wir uns getroffen. Und der eine drehte sich um und schloss hinter sich die Tür. Und da wusste ich schon, das wird für mich nicht gut enden. Das war so eine Szene. Ich stehe da, so ein Typ kommt rein, hat einen Ritterhelm auf. Schon mal ein ganz komisches Indiz. Und redet auf mich ein und ich kann nicht antworten. Auf einmal dreht er sich um, verschließt die Tür, dreht sich wieder zu mir um und nimmt so einen Speer in die Hand. Den Rest könnt ihr euch ausmalen.
So. Ja, aber ist auch nachvollziehbar, dass so, vor allem auch wenn du Call of Duty wieder spielen willst, musst du ja die anderen 13-Jährigen auch alle anschreien und ihnen sagen, was du mit ihrer Mutter machst.
Call of Duty ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich automatisch beim ersten Betreten des Spiels in den Settings einstelle, dass alle Chats gemutet sind. Weil diese ganzen Ansagen, diese Taktikbefehle von diesen, wie du sagst, 13-Jährigen, die brauche ich nicht wirklich, aber das stimmt. Na gut, also danke für die Empfehlung. Ich bin noch nicht so sehr dazu gekommen, wie ich es gerne würde, weil ich ja, wenn wir am Fernseher sitzen, was im Moment dank des schönen Wetters ja auch nicht so oft vorkommt, dann spielen inzwischen eher mein Sohn und seit neuestem auch meine Frau irgendwelche Disney-Spiele auf der Xbox, Waste of Hard Drive Space. Und ich sitze daneben und warte, dass alle ins Bett gehen. Und gestern Abend war es dann endlich soweit und ich konnte Starfield laden. Die Musik alleine, dieses Opening, ich kriege eine Gänsehaut jedes Mal. Der tolle neue Titel von Bethesda, exklusiv für die Xbox. Deswegen habe ich mir auch keine PS5 gekauft.
Das ist falsch.
What?
Für die Xbox und für den PC.
Ja, den PC klammer ich aus. In meiner Welt gibt es keine PCs. PCs.
PC Gamer Master Race.
Was ist das?
PC Gamer sind besser. Weil sie einfach alles.
Für mich sind PCs
können.
Diese Computer bei Rewe an der Kasse, wo die so draufdrücken. Auf jeden Fall habe ich dann endlich Starfield starten können. Und weißt du was? Nach anderthalb Stunden war ich müde und bin ins Bett gegangen. Aber das liegt nicht an Starfield, das liegt einfach an meinem ausgefüllten Familienleben. Aber Starfield ist der Hammer. Du hast es gestern auch zum ersten Mal gespielt, oder?
Ich habe es gestern jetzt dann endlich zum ersten Mal gespielt. Ich bin gekommen bis nach New Atlantis.
Ja. Aber alleine New Atlantis.
Ne, da hab ich, kann ich nur nichts zu sagen. Da bin ich nur gelandet und habe gespeichert.
Ach komm. Nee. Das heißt, du hast nur die Minen, dieses Mining-Start-Ding gespielt? Dann das,
dort habe ich dann allein schon mal Zeit verschwendet, weil ich circa eine halbe Stunde über den Planeten gelaufen bin, um die 5 Mineralien oder Ressourcen zu suchen. Habe nur 4 gefunden und nach einer halben Stunde dann gesagt, fuck it, jetzt hau ich nur.
Woher wusstest du, dass da 5 sind?
Weil der Scanner mir anzeigt, 4 von 5 gefunden.
Ach so. Nee, ja. Ich bin rausgetreten aus der Mine, dann gibt's ja kurz dieses Story-Event, das wir nicht spoilern wollen mit Barrett. Dann passierten
halt. Das hat jeder gesehen, aber ja.
Okay, dann kommen die Piraten, dann ballert man ein bisschen rum. Ich finde das Schießen zum ersten Mal in meinem Leben, finde ich, ein Bethesda-Game, hat wirklich Shooter-Qualität. Also einmal ist es nicht rundenbasiert wie bei Fallout, das VATS. Aber es fühlt sich auch gut an.
Naja,
also
Moment. Ja? Du musstest den Fallout nie wetzen.
Musstest nutzen. Du nicht, das stimmt. Aber haben, also, glaube ich, die meisten gemacht, oder?
Ja, aber wenn du das tust, dann kannst du das nicht dem Spiel vorwerfen.
Ja, aber selbst wenn du es nicht benutzt hast, fühlt es sich nicht an wie ein Shooter. Es fühlte sich an wie ein Rollenspiel, wo man auch mit was schießen kann. Ne, war ein bisschen clunky und hier, finde ich, ist es butterweich. Du kriegst eine gute Rücken-Feedback beim Treffen, also über den Controller. Es fühlt sich einfach cool an, hat Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich nicht ein Fan bin von so Shooter-Elementen in Rollenspielen. Also wenn ich ballern will, spiele ich halt, ne, weißt ja selber, Call of Duty oder so. Aber trotzdem, das war cool. Und dann bist du ja direkt nach New Atlantis geflogen, ja?
Weil ich bin nämlich dann... Zuerst kam halt noch die Space Battle.
Ja, genau.
Dann musste ich...
Ich musste aus irgendeinem Grund... Bin ich vor,
man muss ja noch auf den, man muss zuerst noch auf einem Mond landen, wo irgendwelche Piraten sind.
Das war es nämlich. Ich wusste nämlich nicht, ob da ich da aus Versehen hingekommen bin.
Nee, das sagt dir Vesco ja, dass du hin musst, weil die
dann diese verlassene Mondstation. Red
irgendwas, Piraten.
Die war doch der Hammer, oder?
Viel zu starke Präsenz zeigen und du musst dich um den Leader von den Piraten kümmern.
Ach richtig, das war's. Den Teil habe ich, weil ich nicht alles gelesen habe, was der Roboter mir erzählt hat, habe ich den Teil, glaube ich, übersehen. Aber am Ende war so ein Named, den ich weggeballert habe, das stimmt.
Ich habe zuerst versucht, mich rauszureden, hab's fast geschafft.
Du hast ja gar kein Rückgrat, du hast versucht, mit Piraten zu verhandeln. Da bin ich ja eher Joe Biden. Wir verhandeln nicht mit Terroristen und Piraten.
Ja.
Natürlich. Auf jeden Fall, das war aber cool.
Vor allem, Moment, außerdem, ja. nur weil ich sie überrede, mich nicht anzugreifen, heißt nicht, dass ich ihnen dann nicht in den Rücken falle.
Ja, ich habe direkt ihm volle Stirn geboten und Katzonga. Aber diese Mondstation ist doch toll. Du kommst doch da an. Also ich habe das, was dieser Vasco mir erzählt hat, nicht wirklich aufmerksam gelesen, muss ich dazu sagen.
Das überrascht mich überhaupt nicht.
Ich komme da an und war in der Annahme, dass da jetzt diese Constellation auf mich wartet. Die Leute, die mir das Artefakt abnehmen, was ich denen ja bringen soll. Weil ich nicht gerafft habe, dass ich einen Zwischenstopp einlege. Ich dachte, das ist das, wo ich das Artefakt hingeben muss. Und dann war die Story für mich fast noch spannender, weil ich da ankomme und denke, hier ist ja gar keiner. Sieht aber ganz schön unordentlich hier aus. Dann gehe ich so durch die Türen und langsam merke ich, oh, okay, diese Station ist verlassen scheinbar. Und dann lese ich so diese Logbücher in den Computern und so und merke, oh, okay, die haben ja Experimente an gefährlichen Aliens durchgeführt. Oh, ein Alien hat sich selbstständig gemacht. Dann habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, dass ich dieses Alien treffen werde. Weißt du, was in diesen Logbüchern überall beschrieben wird? Und dann habe ich erst gerafft, dass da Piraten gelandet sind. Also ich habe die Handlung für mich ein bisschen anders interpretiert, aber sie war auch nicht schlechter dadurch.
Ja, also ich muss sagen, was ich bis jetzt so gespielt habe.
Da sind wir auf dem gleichen Stand exakt fast.
Wie gesagt, also ich bin halt nur dann gelandet in Jordanetis und das war's. Was ich bis jetzt gespielt habe, also Inszenierung wirklich wunderschön. Brauchen
Musik
wir nicht reden.
Auch toll, oder?
Generell der Sound ist super. Die unterschiedliche Gravitation auf den unterschiedlichen Himmelskörpern, die ich bis jetzt erlebt habe, gefällt sehr gut. Also,
stimmt,
ne,
das ist, wenn du springst und so, ja.
Genau, also auf keine Ahnung, gibt es dann halt Monde, die haben nur 0,9 Gravitation, da hüpfst du etwas weiter, andere, die vielleicht später mal irgendwie etwas mehr haben, da hüpfst du dann fast gar nicht mehr. Also Sound, super, Inszenierung bis jetzt, sehr, sehr schön. Das Menü finde ich als PC-Gamer sehr unzureichend. Man merkt, dass es ein eindeutiger Konsolenport ist. Es ist allein zum Beispiel die Tatsache, dass ich meinen Spielstand, wenn ich speichere, nicht benennen kann. Weil Konsole hat halt keine Tastatur, somit kann ich...
Na gut, man könnte auch was benennen, aber das unnötig ist. Ein Konsolenspieler freuen sich, wenn sie nicht mit dem Gamepad Buchstaben buchstabieren müssen. Also
korrekt, aber das Spiel ist halt eben auch für PC erschienen und deswegen...
Mich hat das nie gestört. Ich drücke einfach auf Save, Bam, und wenn ich was lade, lade ich ja automatisch eigentlich immer den letzten Spielstand nach einer Uhrzeit. Selten, dass ich zurückgehe an einen älteren Spielstand. Aber ja...
Dann die Tatsache, dass das User Interface auf 30 Frames gelockt ist, macht den Schiffskampf etwas.
Ist es so?
Ja.
Also ich war der Meinung, ich spiele das mit 60 Frames.
Das User Interface ist aber auf 30 FPS gelockt und das macht den Schiffskampf teilweise etwas.
Echt?
Es könnte angenehmer sein, aber ist okay, kann man inzwischen, gibt's inzwischen Mods dafür. Sehr witzig übrigens, wenn du in Starfield, also wenn du Starfield moddest.
Kann ich ja nicht.
Dann, ja, weiß ich, aber PC-Spieler können, wir haben vielleicht ja Leute, die uns zuhören, die PC-Spieler oder auch innen sind. Also, wenn jemand, der am PC spielt, Starfield moddet, dann werden automatisch sämtliche Achievements deaktiviert, weil Bethesda halt sagt, das musst du Vanilla durchspielen. Woraufhin einer der ersten Mods, das Modder gemacht haben, ein Mod war, das den Modblocker rausgemoddet hat. Ja, because fuck you Bethesda, that's why. schön fand ich natürlich die Aussage von Todd Howard, weil das Spiel ist eindeutig für PC noch nicht optimiert. Also Kumpel von mir hat eine 4080er und kriegt gerade mal so 70 bis 80 FPS und das ist einfach zu wenig. Das kann es nicht sein, weil der ist sowas von deutlich über den Recommended Specs. Und als Todd Howard darauf angesprochen wurde, ja, warum habt ihr das Spiel nicht für den PC optimiert, war seine Aussage, haben wir doch, vielleicht braucht ihr halt einfach bessere PCs.
Ja,
kann man machen. Problem ist, jetzt fangen sämtliche Tech-YouTuber an, das Spiel absolut genau unter die Lupe zu nehmen und jeden technischen Makel, den das Spiel hat, rauszukramen. Also,
das heißt, bei Metacritic sinkt auch gerade die Durchschnittsbewertung dadurch tatsächlich. Also, es hatte extrem gute Bewertung und jetzt, wo alle das Haar in der Suppe suchen und sich wirklich zum Teil auch wirklich an Kleinigkeiten aufhängen, einfach nur, manche Leute geben dem Spiel eine Nuller-Bewertung. Das ist ja reine Sabotage. Das ist ja unbegründet.
Also nein, das Haar in der Suppe suchen ist es so nicht. Es fallen, je mehr Leute es jetzt haben und je mehr Leute es spielen, umso mehr fallen den Leuten halt auch zum Beispiel durchaus Bugs auf.
Ja, aber
wie zum Beispiel Interface-Bugs, wo dir Buttons was Falsches anzeigen, außer du gehst einmal in ein anderes Interface-Menü, kommst zurück und plötzlich zeigt dir der Button das Richtige an. Ja, also lauter solches, also es ist jetzt nicht so, dass das, es ist ein gutes Spiel, wir
aber
brauchen nicht drüber
Nullerbewertung.
Reden.
Nullerbewertung,
nein, Nullerbewertung
ist E.T. für den Atari gewesen, ja, meinetwegen.
Nullerbewertung ist Schwachsinn, das kannst du vergessen.
Das
meiner Meinung nach, ich bin
prinzipiell
der Meinung, fast jede Nuller- und jede Zehnerbewertung ist fast immer Schwachsinn.
Eine Zehnerbewertung impliziert ja, also das Maximum würde ja bedeuten, ich habe jedes Spiel, das jemals rausgekommen ist und noch rauskommen wird, in die Bewertung mit einbezogen und dieses Spiel ist das Beste. Das ist ja der Quatsch an einer ultimativen Bestbewertung. Aber also, ich finde das Spiel super. Ich würde auch sagen, es ist nicht das Spiel des Jahrhunderts. Ich freue mich sehr auf Baldur's Gate, was für die Xbox ja bis November oder vielleicht sogar im Oktober noch rauskommen soll, wurde jetzt erzählt. Hintergrund da ist übrigens, das ist auch so lustig, diese Politik, die da mitschwingt. Ich bin ja eigentlich eher immer so ein Casual Gamer, aber manchmal, auch dank unseres Podcasts, lese ich mich dann doch rein, ne, in so gamingbible.com und diese ganzen Kotaku-Webseiten und so. Der Hintergrund ist, dass es eine Auflage von Microsoft gibt, dass Spiele auf der S und der X mit gleichem Inhalt laufen müssen, nur mit dem Unterschied, dass die nur dass die Auflösung halt geringer ist, die S kann ja nur Full HD, etc., etc. Und die kriegen es halt nicht hin mit diesem Multiplayer, Cross-Plattform, aber vor allem Multiplayer-Modus bei der S. Wegen des Splitscreens auch, also dieser Multiplayer an einem Bildschirm. Ne?
Ja.
Und da haben sie jetzt, glaube ich, eine Sondergenehmigung von Microsoft bekommen, dass sie erstmals von dieser Auflage abweichen dürfen.
Korrekt, Baldur's Gate wird das erste Spiel sein, das auf der S weniger Features als auf der X hat.
Aber ist mir
und,
egal.
Ja,
ob das kommt bald.
Und du hast sowieso die X, also whatever.
Eben drum. Aber trotzdem, super cool. Ich finde, das Spiel ist gut. Es erinnert mich ein bisschen, also es hat auch nicht alles neu erfunden. Ne? Es ist wirklich sehr viel von Fallout drin, finde ich jetzt. Ne? Und von Skyrim. Das ist beides in eine super Grafiktüte geschmissen und gut durchgeschüttelt worden. Und mehr kann ich noch gar nicht zu sagen, weil ich bin auch wie du erst auf New Atlantis gelandet. Ich bin noch einen kleinen Schritt weiter. Ich habe nämlich Constellation gefunden. Diese Vereinigung von, ich glaube, 10 Leuten oder so. Und da kannst du dich drauf freuen, das kommt ja bei dir als nächstes, das sieht Hammer aus. Genau mein Geschmack. Wenn ich auf einem anderen Planeten leben würde und ich hätte so eine Art Clan, würde ich das Clan-Hauptquartier genauso einrichten. Mehr verrate ich nicht.
Du, je länger dieser Podcast dauert, umso weniger Zeit habe ich heute für Starfield.
Okay, dann bestatten wir an dieser Stelle Starfield und lassen es ruhen. Wir wollen die Leute, die ja gar nichts mit Spielen zu tun haben, auch nicht langweilen. Wobei, warum hört man dann diesen Podcast?
Wegen Elon.
Ja, aber ach, du hast ja ein Elon-Thema.
Also push the button.
Oh. Elon!
Bringen wir ihn schnell hinter uns und gehen dann weiter. Mhm. Elon hat jetzt der Anti-Defamation League mit einer Klage gedroht. Die Anti-Defamation League ist eine jüdische Organisation, die sich dem weltweiten Kampf gegen Antisemitismus verschrieben hat. Und die haben halt schon relativ, also die haben darauf hingewiesen und berichten regelmäßig darüber und es sind ja nicht nur die, fairerweise, dass seit der Übernahme von Herrn Musk das Klima auf Twitter/X rauer geworden ist und dass ja die Rechtsextremen und generell die Hassbeiträge deutlich gestiegen sind. Elon sagt jetzt, nein, das ist eine Kampagne dieser Liga, dieser Anti-Defamation League, um die Plattform Twitter zu töten. Also, ne, die sind selbst dafür verantwortlich.
Die Anti-Defamation League ist eigentlich eine Defamation League.
Sagt er quasi. Ja. Also die Anti-Defamation League selbst sei direkt dafür verantwortlich, dass rund 60% der Werbekunden inzwischen ausgestiegen sind, was übrigens lustig ist, weil Twitter/X noch vor kurzer Zeit behauptet hat, dass sich das Werbegeschäft inzwischen fast komplett wieder gefangen hat. Lustigerweise, das sind selbst so Sachen wie, und ich zitiere hier bitte wortwörtlich, also das jetzt nicht mir in den Mund legen, ein User namens Leafy ist hier, hat zum Beispiel Fuck the Jews gepostet, woraufhin etliche Leute das reported haben. Und die Twitter Support Policy sagt, nein, das violated unsere Policies nicht. Das ist voll okay, dass der das posten darf. Ja, und er möchte das jedenfalls...
Entschuldigung, ich unterstreiche das mit keiner Silbe, ne? Aber das Problem in der englischen Sprache bei dem Wort Jew ist, dass es anders als beim N-Word oder so, dass die Jew ist das einzige Wort, was sowohl ganz rechtmäßig eine ethnische Gruppe oder eine religiöse Gruppe beschreibt, als auch ein Schimpfwort ist. Weißt du, was ich meine? Und
ja, ja.
Man kann natürlich bei Twitter auch mal das Gehirn einschalten und solche Posts einfach kategorisch löschen und die Leute bannen. Sollte man auch tun. Aber wenn man es jetzt so eine Schablone drauflegt und ein Idiot ist, dann könnte man sagen, Jew ist ja kein Schimpfwort und ich kann ja auch schreiben, fuck Elon. Und es würde gegen keine Rechte verstoßen, weil das fällt dann unter Elons Freedom of Speech Scheiß.
Ja, aber trotz allem dürfen ethnische Gruppen eben ja eigentlich nicht diffamiert werden, weil... Das steht ja auch so in den AGB eigentlich drin. Aber ja, jedenfalls
Warte, ich kann das
möchte Elon jetzt...
So ein Idiot, so ein Idiot, so ein Idiot. So,
genau. Okay.
Den Finger also, hatte ich schon die ganze Zeit auf dem Knopf.
Ja, das hast du wahrscheinlich direkt, nachdem du den ersten Elon Bumper gespielt hast, schon gleich vorbereitet.
Die liegen sogar nebeneinander.
Ja, nachvollziehbar. Ja, also jedenfalls, der gute Elon möchte jetzt die Anti-Defamation League verklagen.
Soll er doch. Das Ding soll... Ich bin so durch mit X. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage, ne? Aber tatsächlich, ich habe die App zwar noch auf dem Handy, aber nicht mehr, also irgendwo, ich muss sie quasi suchen. Sie ist nicht mehr auf dem Startbildschirm oder irgendwo anders.
Hast du schon erwähnt. Ich bin sehr stolz auf dich, muss ich
sagen. Und ich gucke da auch nicht mehr nach, es interessiert mich auch nicht. Es ist sogar gemutet, ich kriege keine Notifications mehr. Die können machen, was sie wollen, solange sie mich in Ruhe lassen. Ich will Starfield spielen.
Kommen wir dafür vielleicht zu einem etwas hübscheren Thema, auch wenn es jetzt nicht... Also es gibt noch kein Release-Date und gar nichts, aber zumindest in einem Interview mit Gaming Bible hat Rockstar jetzt bestätigt, an Red Dead Redemption 3 wird schon zumindest mal in sehr, 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 sehr frühen Stadium gearbeitet. Generell sagen sie, sie werden Red Dead, also diese IP, so lange weiterführen und so lange neue Spiele dafür machen, solange Leute bereit sind, das Spiel zu spielen. Und das finde ich doch schon mal gut, weil Red Dead Redemption 2 war mit Abstand
deswegen
eine der
will
besten
Story-Erfahrungen.
Ja, aber du hast ja schon gespielt.
Nee, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es mal so eine Stunde gespielt, maximal.
Ach so, dann.
Also deswegen, für mich ist das ein komplett neues Spiel und jetzt auch noch in 4K 60 Frames supported. Also, es kostet alles Kohle.
Also das würde ich mir tatsächlich auf jeden Fall holen.
Das meine ich doch.
Das ist halt wirklich ein ganz besonderes Spiel. Das Storytelling ist wirklich toll.
Ja, und dann gibt's eine Szene, du kennst mich jetzt lange genug, ne? Mein Leben bewegt sich in so einer wellenförmigen Sinuskurve. Und ich bin im Moment auf dem Peak des Gamings, ja? Und dann rutsche ich wieder runter und mach irgendwas ganz anderes und denk, nee, ich bin ja kein Gamer, ich lerne jetzt lieber Spanisch oder mach Sport. Im Moment bin ich aber von den
anderen... Donde esta la biblioteca?
Ja, im Moment bin ich aber oben auf dem Peak der Gaming-Welle mal wieder und ich kenne mich jetzt ja selber schon echt lange. Das passiert immer so zum scheidenden Sommer, meistens eigentlich eher zum beginnenden Herbst, dass ich wieder anfange zu spielen. Das ist dann so die Zeit, wo ich mit World of Warcraft wieder anfange, wo ich mal wieder einen DayZ-Server gründe, weißt du, sowas. Jetzt habe ich mir eine Xbox gekauft.
Entschuldige.
Ja, nee, alles gut. Und jetzt lese ich ja auch plötzlich wieder diese ganzen Seiten, ne? Kotaku, Gaming Bible, ich sehe ja, du bist ja auch ein fleißiger Leser, was die Links angeht. Und suchte das so weg. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass ein Spieler, ich habe Red Dead Redemption leider so weit ja nie gespielt, will ich ja irgendwie tun, wenn ich eines Tages mal Zeit haben sollte. Nächste Woche habe ich übrigens 2 Tage sturmfrei und ich möchte, dass du mich nicht anrufst, nicht anschreibst, gar nichts. Ich will einfach 24/7, weil ich auch noch frei habe an den Tagen, ich will 24/7 Koffein in mich reinpumpen und Xbox spielen.
Und welche Tage sind das?
Raus. Donnerstag, Freitag, kommende Woche.
Gut, Donnerstag, Freitag.
Nein,
das
lass
heißt,
das.
Werde ich regelmäßig
kommst mich besuchen in München.
Oh, ich komme dich besuchen. Nee, hey, ich komme dich besuchen und wir machen ein 4-Tage-Gaming-Wochenende.
Ja, komm vorbei. Ich muss aber Samstag, Sonntag arbeiten. Kannst halt einfach
ja,
hier zu Hause sein.
Ja, aber das ist ja dein Problem.
Gut, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass es gibt wohl eine Szene, wo man in so ein verfallenes Haus geht, wo sich über mehrere Tage so ein Wandgemälde vervollständigt von einem Typen mit so einem Zylinder auf. Das allein ist schon creepy. Weißt du, du musst wirklich am zweiten Tag, am dritten, und irgendwann siehst du das gesamte Gemälde. Und wenn es dann vervollständigt ist, siehst du in einer Spiegelung hinter dir diesen Typen stehen.
Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you.
Super spooky. Ne, so ein Mini-Event sozusagen im Spiel. Und ein User auf Reddit hat jetzt rausgefunden, hat 1000 Beweise gesammelt und glaubt rausgefunden zu haben, dass es sich da um Kain handelt aus der Bibel, den allerersten Mörder der Menschheit. Den Urmörder, wenn du so willst. Und alleine diese Mini-Geschichten in diesem Spiel, auch wenn das jetzt schon, wie alt ist das? 4, 5, 6 Jahre, ne? Stimmt, 5. Ja, 5 Jahre.
2018, ja, müsste 5 sein, ja.
Ich glaube 5, weil es feiert jetzt so eine Art Jubiläum und User hoffen ja, dass es ein Next-Gen-Update gibt dafür. Dass es dann auch wirklich, was ist denn das Update? Im Moment läuft es schon in 4K, ne? Ich glaube, es geht um die Framerate, kann das sein? Wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das sind so die kleinen Details und die würde ich halt so gerne selber mal erleben. Ob ich dann jemals durchspiele, drauf geschissen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel durchgespielt habe. Aber auf dem Weg zum Nicht-Durchspielen habe ich ja trotzdem Spaß.
Also ich würde dir tatsächlich, wenn ich jetzt, das klingt jetzt, oh ja, wenn ich ein Spiel raussuchen müsste, bei dem ich sage, es ist aufgrund der Story wirklich wert, dass man es durchspielt, dann bin ich tatsächlich der Meinung, dass es Red Dead Redemption 2 dieses Spiel ist. Die Inszenierung ist unglaublich toll. Die Charaktere sind lovable/hateable. Es ist wirklich mit Abstand eine der besten Storytelling-Erfahrungen, die ich in meinem Gamer lebe. Also und das sage ich als jemand, dessen absolutes Lieblingsspiel und Game of the Decade God of War war. Ich meine, ich habe ein fucking God of War Tattoo am Arm. Und ich liebe dieses Spiel heiß. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Story von Red Dead Redemption und die Art, wie es erzählt wird und so, it stands on its own.
Ja, also in ähnliche Liebesbeziehung, und ich kenne Red Dead Redemption jetzt halt noch nicht so gut, habe ich mit Witcher 3. Das ist auch so ein unfassbar immersives Storytelling und diese multiplen Möglichkeiten und diesen Gewissenskonflikt, den das Spiel dauernd bringt, habe ich dir schon mal erzählt. Da habe ich große Hoffnung auch in Baldur's Gate. Da bin ich so gespannt drauf. Wir driften schon wieder immer zurück zur Xbox. Merkst du das? Wir hängen an so einer Spritze.
Halt. Ja. Gut, dann hätte ich hier noch ein anderes Thema aus der Gaming-Branche, weil let's face it, wir sind bei 43 Minuten. Napoleon wird heute sowieso nichts mehr.
What?
Wir sind bei 43 Minuten.
Wie heißt der Typ, der mir jetzt 1 Euro schuldet?
Benny.
Okay.
Uns.
Ja, Timer. Jeder 50 Cent.
Na? und zwar war ja vor kurzem die Gamescom und der liebe Gronkh war auch auf der Gamescom. Und Gronkh hat sich jetzt relativ klar dazu geäußert, er ist der Meinung, dass Influencer auf der Gamescom einfach
Du tippst heimlich, ich merke das, wie du sprichst und ich höre es auch.
Ich kopiere gerade den Link schon wieder rüber, damit du ihn für die Shownotes hast.
Oh, ein giga.de-Link.
Extra den giga.de oder auf giga.de die Story rausgesucht. Seine Begründung, warum Influencer da weg müssen, so viele Leute kommen inzwischen nur noch um ihre Influencer-Idols, Idole, das ist das Wort, danke, zu treffen und zu sehen und fotografieren zu können, dass für diejenigen, die dann tatsächlich an den Spielen Interesse haben, oft gar keine Karten, kein Platz, keine Zeit, was auch immer
mehr. Weil
die
ganzen Leute mit irgendwelchen Kostümen den Platz wegnehmen.
Nicht nur die Kostüme sind nicht das Problem, nein, aber die Leute, die halt quasi hier den Instagram-Influencer XY treffen wollen und deswegen sind plötzlich 3000 Karten weniger zur Verfügung und die Hallen sind voll und so weiter und so fort. Und er sagt, er würde auch in Kauf nehmen, dass er selbst dort nicht mehr hingehen kann, obwohl er die Gamescom an sich wirklich gern hat. Aber wenn er wäre dafür, dass ein Influencer-Verbot ausgesprochen wird, damit auf einer Messe, wo es um Games geht und wo Gamer sich über die neuesten Games informieren wollen, wo sie testspielen wollen, dass die dort halt auch hin können. Und das bis zum gewissen Grad kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Also finde ich
Ich auch. Ich glaube, dass wie er das sagt, ist auch so ein bisschen Populismus. Klingt für mich so, aber nichtsdestotrotz, das stimmt schon. Ja.
Aha, gut, okay. Stimmt schon.
Ich musste mich kurz sortieren, weil ich hab auch drei schnelle Themen. Ich habe gerade überlegt, welche Reihenfolge ich die mit dir besprechen will, deswegen.
Gut, aber ich möchte
mal wissen, wie du das siehst. Also ich muss sagen, auch wenn ich ja jahrelang bei Giga war, hatte ich damals zumindest ja nie beruflich mit Games zu tun, sondern immer nur aus dem Interesse wie heute auch. Deswegen, ich war auch noch nie auf der Gamescom. Ich kann das echt nicht beurteilen. Aber klar, ich kann mir da jetzt keine Meinung zu anmaßen. Mein Bauchgefühl sagt mir, ja, ich sehe das auch so, weil die Gaming-Industrie lebt ja nicht von den Influencern, zumindest nicht ausschließlich. Da wollen sich ja auch Publisher und Studios und so vorstellen, präsentieren und so weiter. Es ist aber auch irgendwie keine Fachmesse. Und wenn es eine Fachmesse wäre, ich weiß gar nicht, ob das bei der Gamescom so ist, könnte man ja auch die geschlossenen Tage einführen, wie bei jeder anderen Messe auch. Weißt du, die ersten zwei Tage sind halt für Journalisten und Fachpublikum. Und dann geht's halt für die ganzen Clowns in Kostümen und Influencer-Fans offen.
Ja, aber das Problem ist ja, dass es halt keine Gaming-Influencer sind, die dort hinkommen.
Sondern einfach nur Leute, die sich eine Bühne suchen und entsprechend.
Richtig, irgendwelche ja. Instagram-Leute und klar, die halt mit Gaming gar nichts am Hut haben. Nee,
dann würde ich, aber wie willst du das kontrollieren? Das ist halt leider so, wie es ist. Das ist so.
Natürlich kannst du das kontrollieren. Du kannst schauen, wenn ein Influencer eine Bühne haben möchte oder irgendeinen Show-Act oder was auch immer, kannst du dir doch anschauen, was hat diese Influencer, diese Influencerin so für Content, macht diese Person Gaming-Content?
Klar,
ja, kannst du auf die Gamescom, hast du keinen Gaming-Content, dann such dir eine andere Bühne.
Als Influencer muss ich ja keine Bühne mehr mieten. Ich kann ja auch einfach meinen 450.000 Followern auf Instagram sagen, hey Freunde, ich bin heute zwischen 12 und 18 Uhr auf der Gamescom und laufe da im Kreis.
Ja, okay, klar.
Also klar, das andere, man kann zumindest anfangen, es zu limitieren, aber die Besucher, wenn du den Hype da mitnehmen willst als Influencer für deinen Instagram-Channel oder was auch immer, die werden immer irgendwie Wege finden. Das ist halt einfach so eine Entwicklung. Genau wie auf so Anime-Messen, ne? Die Animagic zum Beispiel, die jedes Jahr stattfindet. Das driftet ja auch manchmal so weg. Das sind dann zwar Anime-Fans, aber in erster Linie Anime-Influencer, die dann da sich breit machen und so. Also, ja. Ich habe da jetzt, weißt, wie gesagt, ich war noch nie da, deswegen kann ich es nicht wirklich beurteilen.
Es erinnert mich an eine sehr amüsante Headline, die ich irgendwo vor ein paar Tagen mal in meiner Facebook-Timeline gelesen habe, von wegen, was, Rihanna? Ich glaube, Rihanna complains that people should stop playing Pokemon Go at her concerts. Und erster Kommentar darunter war, Pokemon Go Fans complain that Rihanna should stop singing at their gatherings. Hat mich ein bisschen amüsiert. Du hast noch drei kurze Themen, dann lass sie raus. Wir sind
ja
schon
ganz
wieder
schnell,
bei fast
pass auf.
50 Minuten.
Mit was verbindest du das hier?
Klassische Musik.
Tim Burton.
Ah, Nightmare Before Christmas.
Sehr schön, genau so ist es nämlich.
Das hat zu lang gedauert.
Das feiert, das wusste ich gar nicht, sind es 30? 30 Jahre. 1993
das so
kam das Ding.
Schon.
Krass, oder?
Krasser Scheiß.
In meiner Erinnerung, wenn ich so an Filme denke, wo man sagt, 30 Jahre, würde ich so denken an Meuterei auf der Bounty oder das Fenster zum Hof oder
Bounty.
Weißt du, das ist ja alles viel älter. 30 Jahre und anlässlich dieses Jubiläums, und das ist, muss man dazu sagen, einer meiner Lieblingsfilme. Und ich habe es wirklich fast geschafft, den jedes Jahr in der Nacht vor Weihnachten zu gucken, aus so einem bescheuerten Aberglauben heraus. Aber es ist wirklich Tradition. Ich habe den auch in jeder Darreichungsform. DVD, Blu-ray.
Hat Tiger den schon gesehen? Ist wahrscheinlich
noch
zu früh.
Nee, der ist ein bisschen arg spooky.
Ich wollte gerade sagen, ist noch zu früh.
Aber ich gucke den wirklich immer gerne und er kommt zurück in die Kinos. Das wollte ich sagen. Anlässlich dieses Jubiläums. Das ist ja so eine Mischung aus Halloween und Weihnachten, für alle, die ihn nicht kennen, ne? Also Pumpkin King Jack will im Prinzip der Herr der Weihnacht werden und führt in das Reich der Toten diese ganzen christlichen Weihnachtszeremonielle ein. Und das ist super gemacht. Stop-Motion-Film mit Knetfiguren tatsächlich. Also nichts.
Ja,
nichts mit Computeranimation, wollte ich sagen. Das ist noch wirklich gut geknetet. Filmaufnahme gestartet, weiter geknetet, Filmaufnahme gestartet. Ich frage mich, wie viel Milliarden Stunden da reingeflossen sein müssen.
Ist ja auch ähnlich wie die, ach Gott, wie heißen es denn wieder, diese britischen Knetfigur Stop Motion, der Typ mit seinem Hund.
Ach, dem Schaf. Fuck. Also,
ja, wo auch Shaun the Sheep herkommt.
Genau, aber das, ich weiß, wie du meinst, wie heißt das denn nochmal? Das guckt mein Sohn tatsächlich auch. Aber ja.
Das ist jetzt gerade total peinlich. Egal.
Es ist aber genau so. Der kommt zurück in die Kinos, das fand ich toll. Das andere Thema, was ich noch schon habe,
ist... Warte, Moment, da fällt mir gerade passend noch zu ein. Ein weiterer Film, der zwar nicht zurück in die Kinos kommt, der aber jetzt nach langer Zeit eine Fortsetzung bekommt und der einen ähnlichen Ton hat, Beetlejuice.
Oh ja, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die Originalcast kommt zurück und es kommt tatsächlich ein zweiter Beetlejuice-Film. Und da bin ich schon
Banana. Großartig. Ja, der ist auch toll. Den habe ich auch als Kind schon gesehen. War dann leicht traumatisiert, weil dieses Ehepaar am Anfang ja auf der Brücke verunglückt und dann tot ist. Aber dann habe ich mich im Laufe des Films wieder gefangen. Meine Lieblingsszene ist übrigens Beetlejuice, wenn er sich in diesen riesen Wurm verwandelt. Weißt du, diese lange Schlange oder was das ist.
Absolut. Auch die Zeichentrickserie, die danach kam, fand ich gut, weil das war halt dieses Gross-Out, das sie da teilweise betrieben haben und so. Das war ganz anders als die meisten anderen Filme und Serien, die in der Zeit im Kino oder im Fernsehen waren.
Ja.
War ganz toll. Aber wie gesagt, passt auf ähnlicher Ton, finde ich, wie Nightmare Before Christmas. Und ja, auch da kommt wieder ins Kino, allerdings ein zweiter Teil. So. Und jetzt zu dir.
Attention, listener. Artificial intelligence is coming next.
Wir beide freuen uns ja tierisch über den einen Euro, den wir heute verdient haben. Dafür haben wir auch für mich zumindest ein großes Opfer gebracht, in die Opferschale gelegt, und zwar mal wieder Napoleon Dynamite. Ich habe alles, wie jede Woche, seit, glaube ich, jetzt 5 Wochen, habe ich jeden Tab offen, habe jedes YouTube-Video, was ich anspielen will, angerollt an die richtige Stelle. Das werde ich auch nächste Woche wieder machen und gerne auch übernächste Woche. Benny, vielen Dank für den Euro. Den Link, um uns Geld zu schicken, findet ihr übrigens auf www.2geeks1cup.wtf und links ist so ein kleiner Floating-Button, der heißt Support Us oder so. Da könnt ihr jeden Betrag schicken, wir nehmen ihn gerne. Ich habe gerade einiges an Geld beim Mediamarkt gelassen, ich brauche eure Hilfe. So, wir kommen
und
trotzdem.
Ich möchte ein Steam Deck, also auch ich brauche eure Hilfe.
Stimmt, auch Tom. Ne? Spendenkonto 114, Tom ist anders als ihr. aber Tom, das ist nichts gegen das, was ein Student aus, ich glaube, Toronto, also Kanada, hingekriegt hat. Da sind wir auch ein bisschen zu spät, glaube ich, für diesen Zug. Der hat nämlich ein Million-Dollar-Business aufgebaut, indem er mit ChatGPT hat Bücher schreiben lassen. Und die hat er dann vermarktet. Komplett automatisiert.
Okay. So,
also ich schicke dir mal kurz den Link, kannst du auch mal draufschauen. Ich habe ihn eben nur kurz vor der Aufnahme quasi gesehen. Ich konnte ihn noch nicht zu Ende lesen, aber ich vermute stark, dass es um E-Books geht. Also weißt du, Sachen, die du im Kindle Store auf dein Kindle runterlädst, über Amazon vermarktest, das funktioniert ja super easy. Du brauchst ja gar keinen Publisher mehr. Und er hat einfach irgendwelche Geschichten über ChatGPT schreiben lassen und dann haben die Leute scheinbar die gekauft. Und damit hat er jetzt insgesamt, weiß nicht, rund 1 Million verdient sozusagen. Und ich sehe es ja auch gerade, today he makes the majority of his money from Pinterest ads, boasting a profit margin of 70-80%. Also, wer noch Bock hat, mit ChatGPT Millionär zu werden, ich glaube, es könnte ein Ticken zu spät werden, aber wie das genau funktioniert hätte vor ein paar Monaten, das steht hier in dem Artikel. Fand ich trotzdem bemerkenswert.
Absolut bemerkenswert, geht aber wieder das erinnert mich halt wieder an die Story, die ich vor ein paar Folgen mal erzählt habe, ne, mit diesen Fake-Büchern und so. Ja. Beziehungsweise mit den Büchern, die unter dem Namen von Autoren.
Das hat er ja hier nicht gemacht.
Ja, das hat er hier nicht gemacht. Es zeigt halt, die Frage ist, devaluiert das die Arbeit von legitimate Autoren?
Oder wertet es sie auf? Weil man dann umso dankbarer ist, mal ein richtiges Buch zu lesen. Das ist so, als würde man sagen, devaluiert McDonald's echtes Essen.
Fair point. Also solange halt tatsächlich gekennzeichnet ist, dass die Bücher von einer KI geschrieben wurden.
Ziemlich sicher zumindest.
Siehst du, und dann finde ich, also wenn ich von vornherein weiß, ich kaufe hier ein Buch, das von einer KI geschrieben wurde und nicht von einem Autoren, einer Autorin, die da stundenlang, Tage, wochenlang gearbeitet haben.
Er hat sie auf
haben.
Pinterest vermarktet. Wie geht das denn?
I don't know.
Also ich bin nicht bei Pinterest, deswegen, ich kenne das nur so vom Hörensagen. Aber
was, eine
Dollar.
Social Media Plattform, auf der du nicht bist.
Ich bin da registriert, aber ich nutze sie nicht.
Ja, okay, gut.
So gesehen bin ich da schon, aber ich habe, glaube ich, noch nie verstanden, was Pinterest eigentlich macht. Ja, cooler Typ, ich gönne ihm jeden Cent. Ehrlicherweise bin ich sehr neidisch. 930.000, auch wenn es kanadische Dollar sind, vermute ich jetzt an dieser Stelle mal, würde ich nehmen. Hätte ich nichts
dagegen.
Die
sind aber hübsch. Wusstest du, dass kanadische Dollar jetzt, oder dass in Kanada jetzt, ich glaube, die 10-Dollar-Note eine vertikale Note ist?
Ja, um für die ganzen Instagram-User.
Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber es tatsächlich.
Jeder doch heutzutage sagt, mach mal ein Foto von mir. Mach mal ein Foto von mir. Mach's aber hoch, mach's im Hochformat, dann kann ich es auf Instagram posten. Ja, das ist der Standardsatz.
Ja.
Ah, so. Napoleon Dynamite an dieser Stelle. Schönen Dank auch, ne? Tschüss.
Du hattest noch ein drittes Thema, oder?
Nee, das habe ich gerade, du bist so ein Geier, weißt du das? Das habe ich, mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte noch keinen Pick of the Week und habe ich ja schnell dahin kopiert.
Ah, verstehe. Na, dann würde ich sagen, wir sind bei 57 Minuten, lass uns mit dem Outro beginnen.
Ja,
Wo warte ist der Bumper
mal.
Für
Tap Roulette ist weg. Ich habe irgendwie letztens die Bumper aufgeräumt und da habe ich vergessen,
es wird nicht rausgeschnitten, wir lassen es drin, wir sind Profis.
Tab Roulette.
So, lieber Tom, an dieser Stelle, wie jede Woche, seit einigen Wochen, geht es darum, mein Handy aufzuräumen. Es gab wieder, ich gucke gerade, wie viele Tabs ich offen habe in Safari. 45. Wir waren mal runter auf 41, glaube ich. Jetzt sind es wieder 45. Du musst bitte eine Zahl zwischen 1 und 45 nennen.
Ich könnte jetzt wieder was nehmen, was genau in der Mitte ist, um es schwer zu machen. Aber heute sage ich einfach mal 3.
Ach, warte mal, die Drifter kann ich runterlöschen. Das haben wir letzte Woche besprochen. 3? 1, 2, 3. Oh Gott. Okay. Das passt zu dem Thema, das wir gerade hatten so ein bisschen. Und zwar geht es um Copy.ai. Das ist im Prinzip... Also ich habe mich noch nicht ganz damit beschäftigt, aber ich wollte es, deswegen habe ich den Tab ja offen. Es geht um AI-generierte Workflows, also bring the power of AI to your workflows. Man kann damit im Prinzip auch lange Artikel schreiben für einen Blog zum Beispiel. Also es nennt sich selber the fastest way to get work done with generative AI. Und es hat angeblich 10 Millionen Professionals und Teams, die bereits mit Copy AI arbeiten. Und man kann damit alles möglich machen. Social Media Posts automatisiert generieren, die auch gepostet werden. Longform Artikel, so lange Artikel, Produktbeschreibungen, Kurzfassungen von Inhaltsangaben, Sales Berichte und so weiter und so weiter. Copy.ai, das las ich gut. Mehr kann ich noch gar nicht dazu sagen, weil ich immer vorhatte, da tiefer einzusteigen. Mein Vorschlag wäre jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch mit dem Thema Copy.ai mal beschäftigt und uns dann einfach mal schreibt, um was es da geht und ob es sich lohnt, sich damit weiter zu beschäftigen. Das ist
damit,
nämlich die Idee
damit
von...
Damit Dan seine Gaming-Zeit nicht darauf verschwindet.
Ja, ich mache jetzt hier einen kompletten Cut. Ich kann nicht mehr so viel Zeit in so Quatsch investieren. Ich muss einfach mehr spielen. Das ist ganz elementar. Ich muss ab morgen wieder arbeiten. Ich hatte jetzt ein paar Tage frei. Ich muss auch heute, es sind 29 Grad in München, blauer Himmel, der Rasen ist gemäht, der Garten schreit quasi nach mir. Und trotzdem, ich muss zwischendurch einfach ein bisschen zocken. Es geht nicht anders. So, Tappy Duretti, copy.ai ist eingeloggt. Vielen Dank.
Bevor wir mit den Picks of the Week anfangen, wollen wir vielleicht kurz
über Napoleon Dynamite sprechen und auf den Euro
pfeifen? Die Zeit haben wir nicht. Okay. Aber vielleicht noch kurz anteasern, an was wir im Hintergrund gerade arbeiten.
Oh, das musst du aber machen. Also einfach, es gibt keinen Grund, warum du das machen musst, aber ich finde, du musst es machen.
Wieso?
Ja, warum nicht? Du hast war so doch eine schöne Stimme.
Nee, also wir haben ja vor ein oder zwei Folgen mal über Pen and Paper Gaming und Dungeons and Dragons und so weiter gesprochen. Und eine Zuhörerin, die auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist, war witzig. Ich wollte sie anschreiben, ob sie nicht Interesse hätte, mal für Dan und mich eine D&D, so einen One-Shot, so ein Kurzabenteuer zu leiten. Und als ich gerade dabei war, die Nachricht zu verfassen, ich war gerade so mitten im Schreiben, kam plötzlich von ihr die Nachricht, weil sie gerade die Folge gehört hat, ey, ich kann das für euch machen, wenn ihr wollt. And I was like, ja, wir teilen uns wirklich die eine Gehirnzelle, also Screenshot, die wir haben.
Den du mir gezeigt hast, der las ich eher so, ja, okay, ich kann das für euch machen, wenn ihr wollt.
Nein.
Was auch eher zu ihr passen würde.
Von der Art. Sie hat sich da, also sie hat da angeboten, bevor ich das noch schreiben konnte, dass sie das machen würde. Und jedenfalls, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber da könnte demnächst eine etwas längere Folge, ja, oder vielleicht auch zwei Folgen, je nachdem, ob wir es aufteilen. Vielleicht werden wir da auch noch um Input von euch suchen, so nach dem Motto, was wir spielen sollen. Schauen wir mal, wie wir das Ganze aufziehen.
Eine Art Pen-and-Paper-Session werden, die kann dann auch mal 2-3 Stunden länger sein, die wir wie so ein Hörbuch gestalten wollen. Also es geht dann weniger um permanentes Würfeln und so weiter, sondern mehr um Toms und meine Rollenspiel-Stand-up-Impro-Fähigkeiten in einer Fantasy-Welt. Und genau, das dann ganz wie so ein Hörbuch im Prinzip. Das ist die Idee dahinter. Mal gucken, ob sich jemals jemand anhören wird.
Das sehen wir dann eh. Aber auf jeden Fall, also, wie ist ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten? Schauen wir mal, ob euch das so als kleiner Teaser, jetzt haben wir schon Teaser für inzwischen 3 Dinge, ne? Für deine Interviewfolge, für
David Dynamite, Fox, den Lead-Programmierer von Zack McCracken und Indiana Jones Fate of Atlantis. Das, die Folge habe ich ja auch noch vor mir. Irgendwann mache ich
also
die auch.
Wir sind ziemliche Teases.
Ja.
Picks of the Week.
Und das war eine super Überleitung zu meinem Pick of the Week, die David B. Fox Erinnerung, weil nämlich Scum VM, also die, also Scum ist ja quasi die Engine hinter diesen ganzen neueren, also nicht uralten, sondern älteren Lucasfilm-Adventures. Ne? Also Zack McCracken, Monkey Island und so weiter, basiert alles auf Scum.
Scum steht für Script Creation Utility for Maniac Mansion.
Exakt, und da wurde es dann übernommen in alle anderen Spiele und die Scum Engine ist quasi die Plattform, auf der alle Lucasfilm-Spiele dann weiterentwickelt wurden. Scum VM ist die Virtual Machine, die ermöglicht es auf PCs, aber auch auf Macs inzwischen, die alten Scum-basierten Spiele zu spielen. Also die ganzen Lucas-Adventures. Tatsächlich kannst du inzwischen auch viele andere DOS-basierte Spiele durch Scum VM spielen, aber die meisten, also bekannt wurde es durch die Möglichkeit, dann Lucasfilm-Adventures damit zu spielen. Und die Scum Engine, Scum VM, gibt es eine einige Zeit für Android, das wusste ich nicht. Jetzt gibt es sie aber auch für iOS. Und man kann, du entsprechend auf deinem Android auch, man kann wirklich auf dem Handy, ich lasse mal außen vor, ob das so sinnvoll ist, aber trotzdem nochmal diese alten, coolen Spiele spielen. Und ich habe dir ein Video geschickt letztens, Fate of Atlantis.
Jetzt wirkt mein nicht mehr so authentisch. Ich wollte gerade so tun, als wäre ich da jetzt überrascht.
Oh Mann, ich dachte, das überrascht bezog sich auf Android, weil das ist auch für Android schon länger das Ganze gibt, hatte ich dir damals gar nicht erzählt, vor ein paar Tagen.
Das ist richtig.
Whatever, auf jeden Fall, es hat einen Mauscursor, den kannst du mit dem Finger auf dem Touchscreen ganz normal bewegen. Du kannst diese Verbenliste benutzen, du kannst rumlaufen, das ist die Originalmusik und so weiter. Also es ist alles da, was man braucht, es spielt sich gut. Ich habe nur ein iPhone SE, also ein relativ kleines Display. Du könntest es aber auch auf dem iPad spielen und so weiter. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ist gerade in der Apple Beta, also im Testflight heißt das. Aber auf dem Link, den ich in den Shownotes packe, kann man sich kostenlos da anmelden und hat dann auch direkt schon, ich glaube, es sind 5-6 Spiele, die vorinstalliert sind und mit denen man dann rumexperimentieren kann.
Sehr cool. Das wollte ich nämlich auch gerade, weil du gemeint hast, weiß nicht, wie sinnvoll das am Handy ist. Wollte gerade sagen, ja, aber Tablets, also gerade für Tablets stelle ich mir das richtig cool vor.
Ja,
also sehr nice und sind halt wirklich wunderschöne Spiele dabei.
Ja, die alte Musik allein schon von damals. Ja, Roland und was auch immer da die Plattform an. Jetzt dein Pick of the Week, bin gespannt.
Mein Pick of the Week passt, ich wollte jetzt sagen, sehr gut, aber das vielleicht doch nicht, zu deinem KI-Thema von Tabroulette. Und so ist es eine KI-App, TextWithMe/Jesus. Es ist tatsächlich eine KI, bei der man mit, oder eine KI-App, bei der man mit diversen, ich wollte gerade NPCs sagen.
Ist das toll? Ich lese hier gerade.
Mit diversen Charakteren, also auch mit den Aposteln.
Ach so, nicht nur mit Jesus.
Also nein, du kannst mit der Heiligen, also mit Jesus, mit Maria und Josef,
mit Lukas,
mit den 12 Aposteln. Mhm. Aber wenn man sich dann die Vollversion kauft, kann man sogar mit Satan sprechen. Die Idee dahinter ist quasi, es soll die Bibel von allen möglichen Seiten beleuchtet werden und man soll, es soll für Gläubige die Bibel zugänglicher machen, vor allem natürlich halt auch für junge Gläubige. Also für mich als jemanden, der vielleicht nicht unbedingt Atheist, aber zumindest Agnostiker ist, eher etwas witzig zu beobachten. Es ist so, aber why not? Wer,
das ist super.
Wer glauben möchte, darf das gerne. Und ich finde das ein witziges Tool, um gerade zum Beispiel jungen Leuten, Teenagern und so weiter vielleicht etwas mehr zu indoktrinieren. Ich meine, die Bibel näher zu bringen.
Wenn man, die URL ist ja textwithme, also textwith.me/Jesus. Wenn du das Jesus wegnimmst, kommst du auf die Hauptseite und dann kannst du auch noch auf History klicken. Und da kannst du dann übrigens auch noch mit Benjamin Franklin chatten, mit Albert Einstein, mit Isaac Newton, Charles Darwin, Marie Curie, dem Oppenheimer, dem Erfinder der Atombombe, James Monroe, also einem der Gründungsväter der Foundation, der Verfassung der amerikanischen und so weiter und so weiter. Das finde ich fast noch einen Ticken cooler, tatsächlich. Mit Napoleon, Kleopatra, Nelson Mandela, Malcolm X, Genghis Khan.
Gott, ist das der Napoleon genau aus Dynamite?
Ja, danke.
Einzig, was ich sehr schade finde, dass es nur für iOS oder macOS verfügbar ist.
Die haben sich halt nach dem breiteren Markt erstmal ausgerichtet.
Ja, aber das ist ja das Witzige, ist es ja nicht. Wenn man sich die Verbreitung anschaut, dann hat ja iOS oder dann haben ja iPhones generell nur weltweit circa 30% im Vergleich zu Android.
Ja, aber die 30% verdienen mit ihren Usern wahrscheinlich so viel wie Android mit dem Rest.
Ja, weil halt.
Ich glaube, iOS-User bereit sind für einen Chat mit George Washington einfach mal $3 auszugeben. Oder wie viel das hier kostet in der Vollversion. Das machen Android-User halt nicht.
Das ist richtig.
So, sehr schön. Pack die Shownotes, vor allem mit dem Fokus auf Jesus, aber auch mit dem Hinweis, du könnt auch mit Figuren aus der Realgeschichte sozusagen.
Kannst du einfach beide Links reinpacken.
Ja, das ist gut. Oder einfach, ja, genau so.
Textwithme/Jesus und textwithme/History.
So, mein Freund, dann einmal trennt dich von einer weiteren Runde Starfield, nutzloses Halbwissen.
Das finde ich tatsächlich, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Der Countdown für einen Raketenstart. Mhm. Ne? Wer hat den erfunden? Was meinst du?
Grafzahl von der Sesamstraße.
Fast. Also jeder würde jetzt wahrscheinlich
7, 8.
Nee, ist ja der Countdown. Das geht ja runter. Aber jeder würde hier vermuten, ja, wird halt die NASA gemacht haben. Nein. Tatsächlich wurde der Countdown für einen Raketenstart zum ersten Mal vom deutschen Regisseur Fritz Lang in seinem Stummfilm Frau im Mond benutzt, und zwar 29 Jahre, bevor die NASA überhaupt gegründet wurde. Ich schicke dir auch noch ein YouTube-Video von genau der Szene.
Ach, deswegen geht der Raketen-Countdown auch von 10 bis 0, ne? Weil der Typ hieß ja nicht Fritz Kurz.
Oh, war das schon dein Dad-Joke? Komm hier, nein, spiel den Dad-Joke. Das, nein, aus. Let's go.
Nein. Ich habe einen richtigen Dad-Joke vorbereitet. Der fiel mir nur spontan ein. Geht ein Cowboy zum Friseur und als er wieder rauskommt, ist sein Pony weg.
War der andere besser.
Assi. Wir haben noch eine sehr schöne 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast übrigens bekommen von Sonne 987. Großartiger Podcast, ein Muss für alle, die sich Nerds nennen, unglaublich sympathisch. Und an dieser Stelle, bevor wir jetzt das Ding zumachen, wollte ich kurz nochmal sagen, ihr dürft natürlich uns weiterempfehlen oder ihr könnt auch uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast geht das ganz gut. Alle Links zu den Plattformen gibt es auf twogeeksonecup.wtf. Und Tom und ich müssen uns an dieser Stelle entschuldigen, denn die Xbox ruft, beziehungsweise Starfield.
Das ist korrekt. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche.
Tschüss, ich muss weg. Tschüss.